Willkommen zu unserem Podcast Radikale Permakultur und ganzheitliche Ökologie. Heute zu Gast bei uns ist Dr. Andrea Fleckinger. Heidegöttner Abendroth hatte sie uns empfohlen als Gesprächspartnerin und als Expertin, als ausgezeichnete Wissenschaftlerin. Und wir wollen heute über das Thema matriarchale Kulturen und Matriarchat sprechen und schauen, was wir daraus für uns in unserer Gesellschaft übernehmen können oder wie wir vielleicht, wenn wir es wollen, in matriarchale Strukturen wieder zurückkommen. Herzlich willkommen bei uns im Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich habe mich sehr darüber gefreut, heute mit Ihnen ins Gespräch zu kommen über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, matriarchale Gesellschaften. Einerseits matriarchale Gesellschaften der Gegenwart heute kennenzulernen, zu verstehen natürlich auch, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt hat, wie unsere Gesellschaft in diese aktuelle Notlage oder Schieflage auch gekommen ist und eben das Wissen über matriarchale Gesellschaften auch dahingehend dann verwenden zu können, anwenden zu können, um neue gesellschaftliche Formen auch zu finden, die unser Zusammenleben in eine positive Richtung lenken können und letztendlich das Überleben nicht nur der Menschheit, sondern des Planeten als solchen auch möglich machen.
Wie würden Sie denn das Matriarchat definieren? Also was macht das Matriarchat denn aus?
Nun, wenn wir über matriarchale Gesellschaften sprechen, dann wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, die zum ersten Mal sich mit diesem Thema auseinandersetzen, in der Regel treffe ich da auf sehr viele Missverständnisse, was den Begriff Matriarchat anbelangt, auf sehr viele Vorurteile und auch Verzerrungen. Und deswegen wäre es für mich jetzt zum Einstieg ganz wichtig, dass wir uns kurz mit dem Begriff Matriarchat beschäftigen, um zu verstehen, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen. Also Matriarchat, dieser Begriff, setzt sich zusammen aus zwei Silben, Matri und Arche. Matri, relativ einfach zu übersetzen mit Mutter. Der zweite Begriff Arche hingegen, ist die Übersetzung etwas komplexer, weil dieser Begriff über die Jahrhunderte der Sprachentwicklung hinweg mehrfach Bedeutungen angenommen hat. Mehrfach Bedeutungen, besonders dann, wenn wir über Gesellschaften sprechen. Mit Blick auf Gesellschaft wird Arche häufig als Herrschaft übersetzt, so wie wir das von Patriarchat kennen, also der Väterherrschaft. Gleichzeitig bedeutet Arche nicht nur Herrschaft, sondern es bedeutet Anfang, Ursprung, Beginn. Diese Bedeutung ist noch enthalten in Begriffen wie zum Beispiel der Archäologie. Also die Archäologie beschäftigt sich ja nicht mit der Lehre der Herrschaft, sondern vielmehr mit den Anfängen, den Ursprüngen der Kultur, der Zivilisationen. Und ähnlich auch die Archetypenlehre von Jung, also für all jene, die sich mit Psychologie näher beschäftigt haben. Auch hier geht es um Ursprünge, um Anfänge. Und aus diesem Grund übersetze ich, und nicht nur ich, generell wird in der modernen Matriarchatsforschung der Begriff Matriarchat mit am Anfang die Mütter übersetzt. Also dieses mütterliche Prinzip steht am Anfang, am Ursprung der Gesellschaft und aus diesem mütterlichen Prinzip heraus wird Gesellschaft, das Zusammenleben der Menschen gestaltet. Wir sprechen also bei matriarchalen Gesellschaften über Gesellschaften, die auch als egalitär bezeichnet werden können, Gesellschaften, die sich durch ein friedliches Zusammenleben in Balance auszeichnen. Und wenn wir das genauer verstehen wollen, wie diese Egalität, diese Balance gelebt wird, dann macht es natürlich Sinn, noch tiefer in die Strukturen matriarchaler Gesellschaften einzusteigen und mit Blick auf die vier verschiedenen Ebenen in der Gesellschaft. Also einmal mit Blick auf die soziale Ebene, auf die Frage, wie sehen die Sozialstrukturen in matriarchalen Gesellschaften aus, sehen wir, dass in matriarchalen Gesellschaften die Sozialstruktur sich über größere Gemeinschaften auszeichnet. In dem Zusammenhang ist dieser Begriff Familie, so wie wir ihn kennen, nicht ganz korrekt, sondern es wäre besser, über Clans zu sprechen, die alle in der Mutterlinie verwandt sind. Also diese Matrilinearität als ganz ein zentrales Element der Sozialstruktur, wie Verwandtschaftslinien in matriarchalen Gesellschaften gestaltet sind. Und in der Regel, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen, geht diese Matrilinearität auch mit der Matrilokalität einher. Also das bedeutet, dass alle Personen, die in der Mutterlinie miteinander verwandt sind, auch im gleichen Haus leben.
Okay, also ein kann man sich das vorstellen, ein riesiges Clanhaus oder hatte da doch jeder seinen eigenen Bereich oder ist das dann eine ganze Dorfstruktur mit Geschwistern und Cousinen oder wie kann man sich das vorstellen, so ein Haus?
Auch hier gibt es natürlich unterschiedliche Formen, die wir heute noch aus den gegenwärtigen matriarchalen Gesellschaften erkennen können. In der Regel handelt es sich um große Clanhäuser, die auch bis zu einem bestimmten Punkt erweitert werden können. In diesen Clanhäusern, also wenn wir das Beispiel der Mosu nehmen, in China leben die Mosu. Dort leben in diesem größeren Clanhaus alle Personen in der Mutterlinie zusammen, wobei die Kinder und die älteren Personen in einem Raum schlafen, leben und hingegen die Frauen dieses Clans eigene Zimmer, private Zimmer für sich zur Verfügung haben, in denen sie ihre Partner über Nacht auch empfangen können. Also das heißt, es gibt sehr wohl auch Struktur in diesen Clanhäusern, Orte, wo Rückzug möglich ist, wo Privatsphäre auch gegeben ist. Natürlich, wenn wir das so einen Matriclan weiterdenken, dann vergrößert er sich. Und es passiert dann natürlich auch dieser Moment, dass eine Tochter mit ihren Kindern auch auszieht aus dem Mutterhaus und in der Nähe des Mutterhauses ihr eigenes Clanhaus bildet. Und über dieses System wachsen dann natürlich auch Dörfer und Städte heran.
Da stellt sich jetzt mir aber die Frage, das heißt, diese matriarchalen Strukturen waren sesshafte Kulturen und keine Nomadenvölker oder keine, die den großen Herden nachgezogen sind, oder irre ich mich da?
Genau, also wenn wir, jetzt springen wir praktisch kurz in die Geschichte der matriarchalen Gesellschaften, das können wir gerne machen. Anschließend würde ich gern wieder auch zurückkommen auf diese wesentlichen Strukturmerkmale von matriarchalen Gesellschaften. Aber wenn wir uns fragen, sind matriarchale Gesellschaften sesshaft, dann würde ich diese Frage mit Ja beantworten. Denn die matriarchale Sozialstruktur, also mit Blick auf die Frühgeschichte der Menschheit, da bildet die matriarchale Struktur sich in der Jungsteinzeit eben mit der Sesshaftigkeit auch explizit hervor. In Gesellschaften der Altsteinzeit gibt es bereits auch gewisse matriarchale Elemente, auf jeden Fall. Allerdings, dass wir mit Blick auf die Frühgeschichte über eine vollständig ausgebildete matriarchale Gesellschaftsform sprechen, das hat dann schon auch mit der Sesshaftigkeit zu tun, wo eben diese Mutterlinie noch einmal eine ganz besondere Bedeutung auch bekommen hat. Genau.
Okay, danke für den Ausflug.
Sehr gerne. Ja, dann würde ich noch kurz auf die ökonomisch-politische und auch auf die spirituelle Ebene zu sprechen kommen, damit wir uns das vorstellen können. Also matriarchale Gesellschaften auf der sozialen Ebene sind matrilineare Gesellschaften. Auf der ökonomischen Ebene zeichnen sich matriarchale Gesellschaften durch das System der Schenke-Ökonomie aus. Ein ökonomisches System, das Verteilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft schafft, auf dessen Grund, und diese Verteilungsgerechtigkeit schafft eben auch eine rege Zirkulation der Güter und stellt so einen ganz wichtigen Ausgleich auch dar. Mit Blick auf die politische Ebene können matriarchale Gesellschaften als Konsensgesellschaften bezeichnet werden. Also das heißt, dass das politische System in matriarchalen Gesellschaften sich dadurch auszeichnet, dass jede Person, Kinder in der Regel ab dem 13. Lebensjahr, aber auch hier gibt es natürlich spezifische Unterschiede, volles Mitspracherecht haben bei allen politischen Entscheidungen. Genau. Auf der spirituell-kulturellen Ebene zeichnen sich matriarchale Gesellschaften durch ein immanentes Göttlichkeitsverständnis aus und eine Verbindung von allem Seienden. Also in unseren patriarchalen Gesellschaften kennen wir ja dieses Prinzip der Spaltung ganz stark, wo Menschen sich eben von der Natur auch trennen, sich nicht in dem Kreislauf des Lebens, das als zyklisch verstanden wird, in matriarchalen Gesellschaften. In unseren patriarchalen Gesellschaften finden wir uns nicht länger damit verbunden, versuchen über verschiedenste Methoden und Techniken die Natur zu beherrschen. Das sind Dinge, die wir in matriarchalen Gesellschaften nicht in dieser Form finden. Vielmehr wird, um das Beispiel der Minangkabau von Sumatra zu nennen, die sagen das ganz klar, Nature is our teacher, also die Natur wird verstanden als die, die den Menschen lehrt und zeigt, wie das Zusammenleben ausgestaltet werden kann. Also diese Verbundenheit, ganz ein wichtiges Element in matriarchalen Gesellschaften.
Okay, das heißt, die Konsensgesellschaft ist dann auch, nimmt alle Bereiche der Natur mit ein, also was jetzt auch Tiere und Pflanzen, also auch sozusagen, ich will auf den Begriff der Nachhaltigkeit hinaus, ist das, wenn sie lokal gebunden sind und nicht weiterziehen, dann müssen sie ja eine Verbindung mit der Natur aufbauen, die langfristig ist. Das heißt, ist das Konsens auch so zu verstehen, dass da alle Pflanzen und Tiere mit einbezogen werden, also die Mitwelt?
Das kann man auf jeden Fall soweit auch verstehen, weil es eben in matriarchalen Gesellschaften der zentrale Wert ist das Leben. Und die Gesellschaft, also jede einzelne Person in dieser Gesellschaft macht alles, um das Leben zu erhalten, es zu nähren, zu schätzen. Und in dem Moment, wo ich diesen zentralen Wert habe des Lebens, dann bedeutet das natürlich nicht nur, beschränkt sich das nicht nur auf das menschliche Leben, sondern eben auf das Leben in der Natur, mit der Natur, das geachtet werden muss. Und damit zeichnen sich matriarchale Gesellschaften natürlich auch über eine sehr nachhaltige Lebensweise aus und über auch regionale Unabhängigkeit. Also matriarchale Gesellschaften sind auch autarke Gesellschaften.
Am liebsten würde ich jetzt wieder springen, weil das ja sehr interessant sein könnte für unsere heutige Kultur, dezentral und autark zu werden in einem klaren Verband. Aber ja genau, erzählen Sie doch auch mal bitte über die Spiritualität. Also wenn das Leben, wie ist das denn definiert? Also ist jetzt alles lebendig Und gibt es da Gottheiten oder eine Gottheit oder wie kann man das Leben dann sozusagen verstehen? Also was ist lebendig sozusagen?
Grundsätzlich wird die Welt als solches in all ihren Erscheinungsformen als lebendig, als lebendiger Organismus wahrgenommen. Und matriarchale Menschen sehen sich selbst eben als Teil in diesem großen Ganzen, diesem großen Ganzen des Lebendigen. Und verstehen auch ihre eigene Aufgabe darin, eben einen positiven Beitrag zu diesem großen Ganzen der Welt als solches, inklusive des Kosmos, also das dürfen wir wirklich sehr weit denken, auch zu verstehen. Ein weiterer Aspekt, der von dem Spirituellen auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen, den hatte ich jetzt vorher noch vergessen. In matriarchalen Gesellschaften wird das Leben als zyklisch verstanden und insofern gibt es auch diesen starken, sehr konkreten Glauben an die Wiedergeburt. Und das erklärt uns nochmal deutlicher diesen zentralen Wert, den Frauen in der Gesellschaft einnehmen, denn Frauen in matriarchalen Gesellschaften eben im Zusammenhang mit diesem Wiedergeburtsglauben bedeutet das, dass Frauen jene sind, die Ahnen und Ahninnen wiedergebären. Also Kinder werden verstanden als wiedergeborene Ahnen und Ahninnen und sind damit heilig und müssen damit auch geschätzt werden. Sie hatten die Frage gestellt nach den Göttern, Göttinnen, Glaubensvorstellungen. Auch hier müsste man sich das doch mal ganz konkret für die verschiedenen matriarchalen Gesellschaften anschauen, die ja auch ganz unterschiedliche Glaubenssysteme kennen. Eine Gemeinsamkeit zeigt sich, und zwar, dass in den Erklärungen, in den Mythen, in den Schöpfungsmythen, wie die Welt und die Menschen entstanden sind, findet sich in matriarchalen Gesellschaften in der Regel eine weibliche Urgöttin, die das Leben und all seine Formen geboren hat. Und dann gibt es verschiedenste Ausgestaltungen dieser Göttin. Und wir finden auch männliche Götter, denn in matriarchale Gesellschaften ist das Denken in Polaritäten ganz zentral auch. Und ich hatte ja schon vorher erwähnt, es sind egalitäre Gesellschaften und in dem Sinne muss natürlich das weibliche für das männliche Prinzip auch vorhanden sein. Genau.
Und wie kann man sich den Lebensalltag dieses Clans jetzt konkret vorstellen? Also was waren deren Hauptbeschäftigungen und gab es sowas wie Arbeitsteilung?
Ja, also in matriarchalen Gesellschaften jetzt würde ich das gar nicht mal in der Vergangenheit formulieren, sondern einfach den Blick auf die gegenwärtigen matriarchalen Gesellschaften lenken. Ja, es gibt Arbeitsteilung, also gegenwärtige matriarchale Gesellschaften, das können wir bei den Mosu uns anschauen, bei den Minangkabau, auch nach Huchitan können wir blicken. Das Alltagsleben, also wenn wir den Blick auf die Arbeiten lenken, dann gibt es in matriarchalen Gesellschaften Arbeitsbereiche, es gibt in der Regel einen Arbeitsbereiche, die den Frauen, wo die Frauen ihre Arbeiten erledigen und es gibt männliche Arbeitsbereiche. Jetzt dürfen wir hier, das ist für uns teilweise etwas schwierig auch zu verstehen, denn es geht dann ganz schnell so, dass wir mit einem sehr essentialistischen Verständnis darauf blicken und gleich schon von Wesensarten der Frauen und Wesensarten der Männer ausgehen. da geht es in matriarchalen Gesellschaften nicht. Also das ist mir ganz wichtig zu betonen. Wir sehen einfach, dass matriarchale Gesellschaften sich eben verschiedene Aktionsbereiche schaffen, in Aktionsbereiche, in denen primär die Frauen tätig sind, Aktionsbereiche, in denen primär die Männer tätig sind. Welche das sind, das kann ganz unterschiedlich sein. Bei den Mosu zum Beispiel sind es primär die Frauen, die den Feldbau, also die Landwirtschaft erledigen, dort tätig sind, während die Männer mehr die Märkte und den Handel betreiben. In Huchitan hingegen ist das umgekehrt. Also dort wird der Markt und das Marktgeschehen über die Frauen organisiert primär, während hingegen die Männer primär auf dem Land die Felder bestellen. Was ich hier noch hinzufügen möchte, ist, dass es diese Aktionsbereiche gibt, aber die dann auf der individuellen Ebene nicht als völlig starr und unverhandelbar gelten müssen. Also das heißt, dass wenn ganz konkret die Gesellschaften uns anschauen, wenn da dann eine Frau lieber in der Aktionssphäre der Männer tätig sein möchte, dann kann sie das natürlich machen. Also das ist nicht ein ganz rigides System, in dem es individuell keine Wahlmöglichkeiten gibt. Das ist für mich wichtig, das nochmal zu erklären. Genau.
Und ich habe von der Vergangenheit geredet, weil ich das Gefühl habe, dass heutzutage nur noch Randbereiche unserer Gesellschaft, also Naturvölker oder indigene Völker vielleicht noch matriarchal strukturiert sind. Aber Sie haben ja gesagt, dass es in der Jungsteinzeit eine komplett ausstrukturierte matriarchale Struktur gab. Mhm. Ist das diese Megalithenkultur oder welche Anzeichen haben wir noch von, oder gab es dieses goldene Zeitalter oder wie kann man das definieren? Also was hat da stattgefunden in dieser langen Periode?
Ja, also das ist natürlich auch ganz spannend für uns, denn aktuell heute gibt es wenige matriarchale Gesellschaften und die gegenwärtigen matriarchalen Gesellschaften sind in der Regel auch sehr bedroht von unserem System, also von diesem imperialistisch-missionarischen Eifer patriarchaler Gesellschaften auch. Wenn wir allerdings die Geschichte, die Frühgeschichte der Menschheit betrachten, und hier möchte ich jetzt einfach ganz konkret mit Blick auf Europa auch zu sprechen kommen, weil wir leben ja hier in Europa, und wir haben leider keine gegenwärtige, keine heutige matriarchale Kultur konnte sich in Europa erhalten. Mit Blick auf die Jungsteinzeit können wir von einer matriarchalen Epoche sprechen. Also Gesellschaften in der Jungsteinzeit waren in Europa allesamt matriarchal organisiert und strukturiert. Und aus diesen Gesellschaften können wir natürlich einiges lernen, wobei es immer wieder auch sehr schwierig ist, eben über die Historiker und nochmal primär über die Archäologen, also archäologische Forschung ist in diesem Zusammenhang natürlich ganz wichtig, da dann ausreichend auch aus den Funden, aus den archäologischen Funden dann die matriarchale Ordnung ablesen zu können. Also das ist natürlich eine große Herausforderung, vor der wir auch stehen, wo wir daran anknüpfen können. Und uns natürlich auch immer wieder fragen müssen, was ist dann eigentlich in Europa passiert, dass es zu dieser, dass es zur Patriarchalisierung als solches gekommen ist. Denn wenn wir auf matriarchale Gesellschaften der Gegenwart blicken, dann sehen wir eben Gesellschaften, die in Balance miteinander leben, die ein gutes Auskommen haben. Also grundsätzlich gibt es eigentlich keinen Grund, warum eine matriarchale Gesellschaft von sich heraus sich patriarchalisieren sollte.
Also Ich hatte mal gehört, es gab in dieser Zeit, in der Jungsteinzeit, wurden auch keine Kriegswaffen und Angriffswaffen gefunden. Also das würde ja für diese These sprechen, dass es sehr friedliche Völker waren und dann Ackerbauern sozusagen. Und gab es dann vielleicht einen Wandel mit einer aufkommenden Technisierung? Also wir haben ja im gleichen Zeitraum da, das finde ich bisher auch immer sehr interessant, ein Aussterben der Megaherbivoren, was so ungefähr vor 7.000, 8.000 Jahren, vielleicht auch schon vor 10.000 Jahren eingesetzt hat in Mitteleuropa. Hängt das vielleicht zusammen mit dem Verschwinden der matriarchalen Strukturen?
Also es ist genau das, was Sie eben auch gesagt haben. Wir können davon ausgehen, dass matriarchale Gesellschaften friedliche Gesellschaften waren, weil es eben in dieser Zeit keine Funde von Waffen gab und keine Indizien, die auf eine hierarchisch strukturierte Gesellschaft hinweisen, also gerade mit Blick auf die Gräber, die gefunden wurden, auf die verschiedenen Bestattungsarten etc., die zeigen eigentlich eine egalitär strukturierte Gesellschaft auf. Dann natürlich diese große Frage, wie kam es zu dieser Patriarchalisierung? Welche Rolle spielt die Technik? Welche Rolle spielen die Erfindungen? Und es gibt da ganz verschiedenste Thesen dazu. Die Forschung mit Blick auf die Patriarchalisierungsprozesse steht heute sicherlich in ihren Anfängen. Und was ich hier nochmal unterstreichen möchte, jene Forschungen, die es gibt, die haben natürlich auch mit ganz viel Gegenwind zu rechnen, weil dieses Wissen über diese matriarchale Epoche in der Jungsteinzeit natürlich auch ganz viel Potenzial für Veränderung bietet und insofern durchaus riskant für unsere aktuelle patriarchale Gesellschaft sein kann. Dass allein die Technisierung, die technischen Erfindungen zu einer Patriarchalisierung geführt haben, das würde ich nicht so sagen, denn grundsätzlich geht allein mit technischen Erfindungen entwickelt sich noch keine hierarchische Gesellschaft, entwickelt sich noch nicht diese kriegerische Gesellschaft. Und es geht ja immer um die Frage, wofür wird welche Erfindung auch verwendet? Und wird diese eingesetzt eben, um Krieg zu führen, oder wird die Erfindung eingesetzt, um eben das Leben, die Arbeit sich zu erleichtern? Wenn wir über die Patriarchalisierungsprozesse in Europa sprechen wollen, da beziehe ich mich primär auf die Forschungen von Maria Gimbutas, die ja ganz wichtige Erkenntnisse geliefert hat und die aufgezeigt hat, wie eben die Patriarchalisierungsprozesse in Europa über die indoeuropäischen Invasionswelten passiert ist. Die indoeuropäische Invasion, die in drei Wellen passiert ist, wo eben matriarchale Völker in Europa überrannt wurden, erobert wurden, vernichtet wurden und sich so ein neues Gesellschaftssystem, das patriarchale Gesellschaftssystem, dann etabliert hat, ihnen aufgezwungen wurde. Also Patriarchalisierungsprozesse gehen immer mit großer Gewalt auch einher. Es ist keine friedliche Veränderung der Gesellschaft. Das ist für mich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Und wo sich eben das Wertesystem und die Grundstruktur der Gesellschaft so stark auch verändert hat, dass matriarchale Kulturen da eben nicht länger in der Form überleben konnten, sich matriarchale Reste erhalten haben und wir auch heute noch in ganz unterschiedlichen Momenten einige dieser matriarchalen Reste auch erkennen können. Und ich denke, dass wenn wir über matriarchale Reste in unserer aktuellen Kultur sprechen, dass wir dann auch so diese Indizien haben, Momente haben, wo wir wieder anknüpfen könnten. Also wenn wir uns mit gesellschaftlicher Transformation und Veränderung beschäftigen wollen. Genau.
Ich bin ja auch sehr interessiert an Permakultur und habe in dem Zusammenhang herausgefunden, dass es in der Jungsteinzeit hier in Europa ausgedehnte Kulturwälder gegeben hat, also Waldgärten aus Haselnuss und Eiche, die sehr zum Vorteil sind für Tiere, aber halt auch für Menschen und anscheinend zum Großteil angepflanzt und kultiviert wurden. Kann es dann sein, dass diese Veränderungswellen oder diese Eroberungswellen auch ein Krieg war zwischen Steppenvölkern und Waldvölkern? Kann man das so plakativ sagen?
Ja, auf eine gewisse Art und Weise kann man das sagen. Also diese indoeuropäischen Invasionswellen gingen ja von der eurasischen Steppe aus. Also das waren ja dann nomadische oder halbnomadische Kriegervölker, Reitervölker, die sesshaften matriarchalen Kulturen Europas überrannt haben. Insofern, ja, könnte man das schon auch als Krieg zwischen diesen Gesellschaften auch beschreiben, wobei eben matriarchale Gesellschaften waren, die für sich Kriegsführung nicht kannten.
Das heißt, diese Steppenvölker hatten den technischen Vorteil, dass sie das Pferd domestiziert hatten und auch große Pferde hatten, die sie zum Reiten nutzen konnten. Plus Eisenwaffen und den Bogen. Ist das der Grund gewesen, warum das so erfolgreich war, warum die sich so durchsetzen konnten?
Naja, also diese Völker hatten den Vorteil, wenn man das so benennen will, dass sie eben die technischen Erfindungen in dieser Zeit dafür genutzt haben, Kriegswaffen zu entwickeln. Also es ist ja nicht so, dass allein aufgrund der Tatsache, dass ich das Pferd domestiziere und dass ich reiten kann, dass es dann daraus die logische Konsequenz sich ergibt, andere Völker zu erobern zu müssen. Sondern wir sehen die eben hier die technischen Entwicklungen, die gemacht wurden, dafür verwendet wurden, damit eben Krieg und Eroberung auch stattfinden kann. Und das war mit Sicherheit auf eine gewisse Art der Vorteil, weil sich eben in diesen Gesellschaften bereits patriarchale Prozesse, also diese Gesellschaften waren schon patriarchalisiert. Und wenn wir uns da natürlich fragen, was ist denn überhaupt eine patriarchale Gesellschaft? Vielleicht wird das noch wichtig, ganz kurz zu benennen, damit wir das auch verstehen. Also patriarchale Gesellschaften, die zeichnen sich über das kann man sich vorstellen, die ruhen eigentlich auf drei Säulen. Also einerseits in patriarchalen Gesellschaften haben wir diesen Androzentrismus, also das heißt der Mann als das Ideal der Schöpfung und alles, was vom Mann abweicht, sprich die Frau, ist auf eine Art und Weise unvollständig und darf somit auch beherrscht und unterworfen werden. Also dann die dritte Säule, die wir in patriarchalen Gesellschaften finden, dieser anthropozentrische Grundsatz, also der Mensch ist gleich Mann, als die Krönung der Schöpfung. Das finden wir natürlich auch in der Bibel mit Macht euch die Erde untertan, also diese Spaltung zwischen Mensch und Natur und der Mensch, der eben die Natur beherrscht und natürlich auch die Frauen beherrscht. Denn Frauen wird ja auch, also Weiblichkeit generell wird ja auch der Natur zugeordnet. Die dritte Säule in patriarchalen Gesellschaften ist dieser geistige und globale Imperialismus. Also das heißt, diese Überzeugung, ich besitze die alleinige Wahrheit, ich besitze die alleinige richtige Form, wie Gesellschaft strukturiert und organisiert werden kann. Und darüber heraus ergibt sich natürlich auch diese Logik der Eroberung, der Unterwerfung von anderen. Patriarchale Gesellschaften zeichnen sich eben auch über ihren parasitären Charakter aus. Also patriarchale Gesellschaften sind keine nachhaltigen Gesellschaften, sind Gesellschaften, die das Leben eigentlich zerstören Und in dem Moment, wo sie das Leben und ihre Lebensgrundlage zerstört haben, ziehen sie natürlich weiter, um andere Gesellschaften oder andere Orte zu finden, aus denen sie sich nähern können. Also das einfach zum Verständnis, wie patriarchale Strukturen, patriarchale Gesellschaften auch funktionieren.
Okay, also das heißt, diese Eroberungswellen waren auf die Ressourcen der Clans aus, die waren hauptsächlich, waren das Feldfrüchte oder auch Tiere oder waren das auch Edelmetalle oder andere Ressourcen, von denen Sie wissen?
Das kann generell auf alle Ressourcen eigentlich angewandt werden. Diese indoeuropäischen Invasionswellen sind natürlich auch, stehen auch in enger Verbindung mit klimatischen Veränderungen. Also das heißt auch mit bestimmten Notsituationen, in denen die Gesellschaften auch gekommen sind, dass sie eben ihre Nahrungsgrundlage verloren haben und darüber dann weitergezogen sind. Und um sich eben wieder neue Orte für sie zu finden, wo sie leben können. Und ja, also das bezieht sich wirklich auf alle Wertgegenstände.
Das heißt, diese Bedrohung der Invasion hat dann auch die anderen nicht direkt betroffenen Clans dazu verleitet, patriarchale Strukturen anzunehmen und sich zu bewaffnen? Oder war das nur die direkte Bedrohung? Also war das dann auch eine psychologische Veränderung, die dort stattgefunden hat? Oder wie kann man sich dann, weil es ist ja schon viele Jahrhunderte jetzt her und wir haben jetzt bis heute noch einige matriarchale Strukturen. Also hat es dann immer nur durch diese Bedrohung stattgefunden, die unmittelbare, oder auch durch das Beispiel, dass diese friedlichen Gesellschaften unbewaffnet nicht überlebensfähig sind, sozusagen, dass sie sich dann auch bewaffnen mussten?
Ja, also diese generell Patriarchalisierungsprozesse, zum einen passieren die ja nicht von heute auf morgen. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Gesellschaft wird überrannt und 3 Tage später ist sie dann patriarchal, sondern hier sprechen wir ja wirklich von langen Zeiträumen. Also diese indoeuropäischen Invasionswellen, die starten ungefähr 4400 vor unserer Zeit und gehen dann eben bis ja, 3000 vor unserer Zeit. Ungefähr findet die dritte Invasionswelle statt. Also das ist schon ein Prozess über viele, viele Jahre, über mehrere Generationen hinweg. Und das, was passiert ist in den einzelnen Gesellschaften, also die haben natürlich versucht, auf ganz unterschiedliche Art und Weise darauf auch zu reagieren. Und natürlich haben bestimmte matriarchale Gesellschaften auch begonnen, sich selbst zu bewaffnen, sich selbst versucht zu wehren und sind auch da in die Kriegsführung eingestiegen sozusagen. Andere matriarchale Gesellschaften sind geflohen, haben sich zurückgezogen in besonders auch in bergige Regionen, wo sie Schutz gesucht haben. Bei anderen matriarchalen Gesellschaften, Orten, können wir auch Folgendes beobachten. Also das ist auch ganz interessant jetzt, eben die archäologischen Funde, die ja, wo ja auch zunehmend auch DNA-Analyse eine Rolle spielt, dass eben die Männer in matriarchalen Dörfern allesamt ausgelöscht wurden. Also sich keine männlich-genetischen Spuren mehr der ursprünglichen Bevölkerung finden und Frauen hingegen versklavt wurden, vergewaltigt wurden und so und diesen neuen stehenden patriarchalen Gesellschaftsformen untergeordnet wurden. Und da passieren natürlich verschiedenste Formen von Verletzungen, von Traumatisierungen, die dann wieder weitergegeben werden. Also wir können das auf einer individuell-psychologischen Ebene verstehen und natürlich dann auf der gesellschaftlichen, kollektiven Ebene.
Okay. Und wenn wir jetzt weiterspringen in die Neuzeit, ich denke jetzt zum Beispiel an Texte von Tacitus, der behauptet hat, dass bevor Caesar in die keltischen und germanischen Gebiete vorgedrungen ist, dass diese germanische Kultur auch noch matriarchal war. Können Sie das bestätigen? Ist das, hatten wir da noch Ursprünge zu der Zeit, also vor ca. 2000 Jahren, von matriarchalen Strukturen in Mitteleuropa?
Also mit Sicherheit gab es matriarchale Reste, also gewisse Elemente, die noch erhalten geblieben sind. Ich habe ja gesagt, dass auch unsere matriarchale Reste gibt es eigentlich in jeder Kultur, die gefunden werden, in unterschiedlichem Ausmaß, mit einer unterschiedlichen Bedeutung. Und deswegen kann ich das schon auch nachvollziehen, wenn hier aus römischer Perspektive germanische Völker vielleicht noch als matriarchal oder verhältnismäßig matriarchaler als sie selbst auch wahrgenommen wurden. Aber es ist eben die Frage, wie weit wir von völlig von matriarchalen Gesellschaften als solches sprechen können oder von Gesellschaften sprechen müssen, die sich in einer Übergangsphase befinden, wo zunehmend patriarchale Elemente auch die Gesellschaft schon verändern und matriarchale Strukturen untergraben.
Wenn wir heutzutage, also wenn ich jetzt an patriarchale Strukturen denke, dann fällt mir immer zuerst die Kirche ein, wo wir noch ganz offen vom Patriarchat sprechen. Welche Rolle hat dann die Priesterschaft in diesen Gesellschaften eingenommen, die durch die römische Kirche oder durch die Römer erstmal erobert wurden und dann in Konstantinopel oder auch dann halt in Rom im Vatikan sich weiter fortgepflanzt haben? Also gab es dort eine Übernahme oder ein Verrat oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, grundsätzlich ist natürlich dieser Blick auf die spirituell, kulturelle, religiöse Ebene in Gesellschaften immer ganz wichtig, weil sich darüber das Wertesystem in den Gesellschaften sehr gut erkennen, benennen und beschreiben lässt. Wenn wir eben auf Priester und generell auf patriarchale, monotheistische Religionen blicken, dann sehen wir, wie da in diesen Glaubensvorstellungen in der Regel es einen männlichen Vatergott gibt, also der herrscht. Also patriarchale Religionen sind in der Regel hierarchisch organisiert. Wir haben einen strafenden Gott, wir haben eben auch diese Abkehr von den mütterlichen Zusammenhängen, also generell eigentlich die Frau als solches, die keine Rolle hat oder wenn dann eine sehr verzerrte Rolle einnimmt. Und wenn wir uns anschauen, wie eben die Strukturen der Priester auch geschaffen sind, also generell, dass Frauen eigentlich in der katholischen Religion bis heute keinen Zugang haben, Priesterinnen zu werden und somit aktiv die Religion mitzugestalten. Wenn wir uns anschauen, wie auf welche verzerrte Art und Weise auch weibliche Elemente in der katholischen Kirche noch vorkommen, eben über Maria, die als Mutter Gottes bezeichnet wird und gleichzeitig dann auch einen, wie soll ich das jetzt benennen, also eine verschiedenste Form der Verzerrung eigentlich auch erfährt. Wenn wir dann wieder sehen, mit Blick eben auf die protestantischen Religionen, wo wir ja nichts weiblich Heiliges mehr finden, also da sehen wir auch wieder hier verschiedene Prozesse der Patriarchalisierung, die sich immer wieder auf eine neue Art und Weise zeigen und verschiedenste Methoden, über die Herrschaft hergestellt wird. Also insofern können wir das Priestertum sicherlich auch als eine Methode der Herrschaftssicherung verstehen.
Die Neuzeit zeichnet sich ja nun dadurch aus, dass sie ein anderes Verständnis oder einen anderen Umgang mit Gewalt einführen möchte und dort ja,
vielleicht, Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Ohne diese rohe Gewalt versucht auszukommen und da andere Definitionen zu finden. Inwieweit haben wir mit der Aufklärung und der Neuzeit eine matriarchale Werte, die wir annehmen? Und ist es heute immer noch in einer weiteren Patriarchalisierung oder haben wir vielleicht positive Tendenzen, die zeigen, dass wir aus der Geschichte lernen und den Gewaltbereich aus unserer Gesellschaft versuchen zu entfernen und matriarchale Strukturen annehmen? Können wir da irgendwas in der Richtung sagen?
Ja, also da müsste ich jetzt zunächst eine Gegenfrage stellen, und zwar in Bezug auf diesen Gewaltbegriff, wo Sie gesagt haben, dass wir mit der Neuzeit beginnen, die Gewalt, den Gewaltbegriff zu verändern und uns daraus zu...
Ja, also was ich damit meine, dass wir versuchen in der Politik zumindest den Anschein versuchen zu bewahren, nicht das Recht des Stärkeren, also diese Barbarei walten zu lassen, sondern dass wir versuchen, mit Kultur und guten Sitten einen Umgang zu etablieren, der ja weitestgehend erstmal auf Gewalt verzichtet oder Gewalt nur als allerletztes Mittel nimmt. Wenn wir jetzt aus dieser schrecklichen Vergangenheit, dieser patriarchalen indogermanischen Eroberungswellen sehen, dass da sozusagen die Gewalt Struktur hatte und alltäglich war, dass Eroberungskriege stattgefunden haben, nur um Ressourcen zu bekommen, dann haben wir ja schon eine leichte Verbesserung heutzutage, obwohl wir natürlich auch imperiale Strukturen haben. Haben wir da denn eine Veränderung? Also versuchen wir dann überhaupt nach Ihrer Einschätzung aus dem Matriarchat zu lernen und das zu adoptieren, oder gehen wir weiterhin diesen patriarchalen Weg und Gewalt wird einfach nur aus dem Blickfeld der Bevölkerung verbannt, ist aber strukturell trotzdem weiterhin überall vorhanden?
Ja, also ich denke, das wichtigste Wort, das Sie jetzt in Ihrer Fragestellung verwendet haben, ist dieser Begriff Anschein.
Ja.
Also ich würde sagen, dass hier eine ganz viel eine Scheinwelt auch geschaffen wird und um das letztendlich dann auch wieder der Herrschaftssicherung dient. Dann natürlich für mich nochmal ganz wichtig dieser Begriff Neuzeit. Also so wie der Begriff Neuzeit in der Regel verwendet wird, bezieht sich hier das auf also Christoph Kolumbus, Entdeckung Amerikas etc., wo ja gerade der ganze Kolonialismus und dieses systematische Morden von indigenen Völkern passiert ist. Also diese also auch wieder Formen der Patriarchalisierung sich gezeigt haben, die mit ganz, ganz viel Gewalt einhergehen. Wenn wir einfach auf unser Hier und Jetzt, auf das Heute zu sprechen kommen wollen, ne?
Ja.
Und dann sehen wir, dann wird es ja oft auch so benannt, dass wir jetzt in Europa schon sehr lang, verhältnismäßig lange, in Frieden miteinander leben und dass ja auch die EU uns, also den Frieden zwischen den europäischen Staaten sichert, etc. Ich halte diese Rhetorik für relativ kurz gegriffen, weil wir da dann doch mit mehr Weitsicht auch uns das anschauen müssen. Und wir sehen eigentlich, dass wir ständig im Krieg sind mit anderen Staaten außerhalb Europas. Wir sehen, dass jedes europäische Land über einen Militärapparat auch verfügt, das immer wieder auch, also es kontinuierlich eigentlich die militärische Entwicklung auch vorangetrieben wird und dafür auch ganz hohe Summen zur Verfügung gestellt werden. Also insofern sind wir eigentlich unter diesem Blickwinkel immer noch in dieser systematischen Kriegsführung und auch kontinuierlichen Kriegsführung verhaftet. Wenn wir auf unser Zusammenleben blicken und auf die Formen der Gewalt, die wir in unserem Zusammenleben sehen, muss ich vielleicht hinzufügen, ich komme selbst aus der Frauenhausarbeit. Ich war für über 13 Jahre in einem Frauenhaus tätig. Das heißt, habe ich mich nochmal ganz intensiv mit dem Thema geschlechtsspezifischer Gewalt an Frauen auseinandergesetzt, habe Frauen und Kinder begleitet, die Wege aus der Gewalt suchen. Und kann jetzt mit Blick auf Italien sagen, also ich lebe ja in Südtirol, in Italien, dass ich in einem Staat lebe, in dem jeden zweiten, dritten Tag eine Frau ermordet wird, einfach weil sie eine Frau ist. Also dieses Thema der Femizide. Das ist natürlich eine extreme Form der Gewalt. Wir haben noch viele andere Formen von Gewalt, die ständig wieder aufs Neue passieren, die natürlich auch gesellschaftlich verankert sind, die eine bestimmte Art der Legitimisierung auch erfahren, denn ansonsten wäre es kaum möglich. Und also das heißt, einerseits würde ich sagen, dass die Gewalt als solches nicht abgenommen hat, sondern verschiedene Formen angenommen hat, die man sich nochmal ganz detailliert auch anschauen kann. Und mit Blick auf das Wiederanknüpfen von matriarchalen Strukturen, da wäre es für mich wichtig, das einfach auch nochmal zu unterstreichen, dass es hier zwar Bewegungen gibt, Veränderungen gibt, die meisten jedoch nicht bewusst an dieses Wissen zu matriarchalen Gesellschaften, zu egalitären Lebensweisen anknüpfen, sondern wir sehen, dass das Wissen um matriarchale Gesellschaften und die moderne Matriarchatsforschung im Allgemeinen immer noch von verschiedenen Formen der Diffamierung auch damit konfrontiert wird, der Abgrenzung, des Nicht-Ernst-Genommen-Werdens. Also ich denke, da liegt noch ganz, ganz viel Weg vor uns. Und da finde ich eben gerade solche Gespräche, wie wir sie heute führen, nochmal ganz wichtig, um da auch einen Beitrag leisten zu können, wie wir unsere Gesellschaft letztendlich verändern können, in welche Richtung Veränderung gehen kann und wie eben hier ein anderes Verständnis des Zusammenlebens auch möglich wird.
Also wir hatten ja ganz zu Anfang, hatten Sie ja gesagt, die matriarchalen Gesellschaften zeichnen sich durch Konsens und egalitäre Strukturen aus und durch ein gemeinsames, also Zusammenleben in einem Clanhaus, im Familienverbund, die matriarchal oder beziehungsweise von der Linie der Mutter geprägt sind. Was können wir denn konkret in unserer Gesellschaft anwenden, vielleicht sogar einfach nur in Bezug auf uns selber oder im Umgang mit anderen, um zu einem friedlicheren Umgang miteinander zu gelangen? Und wie können wir unser Leben gestalten, um mehr Matriarchalität in unser Leben zu integrieren?
Ja, das sind natürlich diese großen Fragen, vor denen wir stehen. Und es gibt hier nicht die eine Antwort auf die Frage, sondern es geht jetzt eigentlich darum, dass wir uns damit, dass sich jede und jeder damit auseinandersetzt und sich auch Fragen stellt mit Blick auf ihre, seine aktuelle Lebenssituation. Ich denke, dass jede Person sich in Richtung einer matriarchalen Lebensweise auch verändern kann, ihren Beitrag dazu liefern kann. Das setzt natürlich mal grundsätzlich voraus, dass ich verstanden habe, worum es da überhaupt geht, was überhaupt für Elemente wichtig sind, um ein friedliches, ein egalitäres Zusammenleben zu schaffen, ein Zusammenleben zu schaffen, wo Vielfalt als Reichtum verstanden wird und Raum und Respekt auch bekommt. Und das kann natürlich sein, dass ich einerseits meine Lebensweise kritisch reflektiere und mal versuche zu verstehen, zu analysieren, in welchen Momenten handle ich wie und wo könnte ich mit Blick auf den Konsum zum Beispiel hier auch Veränderungen treffen, die eben die die Natur als solches, das Leben unseres Planeten nicht weiter zerstören. Und auch das wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen für jede Person umsetzbar sein. Aber es gibt hier sicherlich Schritte, die jede und jeder Einzelne auch gehen kann. Dann natürlich die Frage auf unser Zusammenleben. Wir sind ein wichtiges Element des Menschseins, nämlich das Charakteristikum von Menschen ist, dass wir in sozialen Verbänden leben. Und da stellt sich natürlich die Frage auch, wie gestalte ich meine sozialen Beziehungen aus? Und wie kann ich hier Netzwerke schaffen von Menschen, die ähnliche Werte vertreten wie ich? Und das kann dann natürlich dahin laufen, dass ich auch neue Formen des Zusammenlebens finde. Also wenn man aktuell sieht, was in den Familien, in diesen Kleinfamilien auch los ist, welche Nöte hier geschaffen werden, wie die verschiedenen Generationen eigentlich auch Formen der Gewalt, struktureller Gewalt betroffen sind, kann ich natürlich fragen, was kann ich hier verändern, wie kann ich hier wahlverwandte Gemeinschaften auch bilden und neue Formen des Zusammenlebens, neue Formen des Wohnens auch schaffen. Natürlich auch mit Blick auf die politischen Strukturen verstanden auch im Kleinen, wie werden Entscheidungen getroffen? Wie werden Entscheidungen getroffen in meinem Freundeskreis, in meiner Familie? Wo kann ich hier Veränderungen schaffen? Und dann natürlich auch die Frage, verstehe ich mich selbst als Teil des großen Ganzen, als verbunden mit der Natur, mit allen Lebensformen und wie kann ich diese schützen? Also ich glaube, es gibt hier sehr viele Momente, wo angesetzt werden kann, wo angesetzt werden muss. Also ich glaube auch, wir stehen jetzt nicht mehr vor der Wahl, ob wir was verändern möchten, sondern wir müssen etwas verändern. Und gerade das Zusammenspiel an den verschiedenen Initiativen, an verschiedenen Menschen, die sich auf den Weg machen, halte ich eigentlich für den Moment, wo wirkliche Veränderungen in unserer Gesellschaft auch passieren kann. Genau.
Okay. Ich fand das sehr, sehr spannend mit den indoeuropäischen Eroberungswellen, die für mich ein Bild ergeben, wie Lewis Mumford das beschreibt, als den Beginn einer Megamaschine, die sich dann fortsetzt und wo sie jetzt auch bestätigt haben, dass eigentlich die Gewalt seitdem nicht unbedingt abgenommen hat, sondern andere Formen angenommen hat und wir eigentlich seitdem uns in einem Prozess dieser Megamaschine bewegen, die alle Ressourcen in allen Bereichen unseres Planeten ja durchstrukturiert, hierarchisiert und ausbeutet. Das ist es dann nicht so, dass es jetzt, wenn es eine Notwendigkeit gibt zur Veränderung, dass da auch jeder Einzelne einen Bruch machen muss, weil es ja sonst gar nicht so einfach ist, aus dieser Struktur der Abhängigkeit herauszukommen. Also ich stelle mir vor, diese Reiter, die darauf angewiesen sind, die Ressourcen von anderen Völkern zu erobern, sind ja auch abhängig von dieser Struktur und können ja gar nicht daraus, weil sie praktisch, sobald die Vorräte in dem einen Dorf geplündert und ausgebeutet sind, dann müssen sie ja in das nächste Dorf weiterziehen. Also meine Frage läuft darauf hinaus, wie viel wird von dem Einzelnen erwartet, der jetzt, oder müssen wir erwarten, der sich immer noch in dieser Spirale der Gewalt befindet, dort auszubrechen und als Pionier zu sagen, nein, ich gehe einen ganz anderen Weg, ich bleibe jetzt hier und kümmere mich um diese verbrannte Erde und versuche hier wieder etwas aufzubauen. Also ist es nicht auch ein wirklich schwieriger Schritt für jeden Einzelnen oder dauert das einfach sehr lange Zeit und wir müssen uns mit kleinen Schritten zufrieden geben? Also wie viel ist vom Einzelnen wirklich gefordert? Also wie notwendig ist es jetzt, diesen diesen Schritt in einen Neuanfang zu wagen und wie doll müssen wir uns ins kalte Wasser begeben und als Pionier sozusagen die schwere Anfangsarbeit, Aufbauarbeit leisten? Oder müssen wir Geduld haben und mit vielen kleinen Schritten kommen wir auch voran?
Ich würde sagen, beides. Es ist so, nicht alle von uns sind Pionierinnen und Pioniere. Das können wir nicht verlangen, das können wir nicht voraussetzen. Das, was wir machen können, ist eben ganz stark am Bewusstsein auch arbeiten, am Verstehen arbeiten, denn die Notwendigkeit einer wirklich strukturellen, also einer ganz grundlegenden, einer radikalen Veränderung unserer Gesellschaft, diese Notwendigkeit ist gegeben. Das brauchen wir nicht länger in Frage zu stellen. Und Pioniere, Pionierinnen nehmen dann natürlich eine ganz wichtige Rolle ein, weil sie Mut machen können, weil sie neue Ansätze aufzeigen können, aus denen dann auch andere wieder lernen können. Gleichzeitig ist es das, was nicht passieren darf, dass wir ganz schnell wieder in eine gegenseitige Bezichtigung, Verurteilung fallen. Also dass wir praktisch Menschen, die jetzt vielleicht nicht zu 101% das umsetzen, was jetzt wichtig wäre, was jetzt ideal wäre, dass wir die nicht sofort dann an den Pranger stellen, sondern dass wir diesen Prozess der gesellschaftlichen Entwicklung, den wir gehen müssen, wenn wir überleben wollen, auch verstehen als einen Heilungsprozess. Also wir sind alle von unterschiedlichen Formen dieser kollektiven Traumata auch betroffen. Wir müssen daraus heilen und uns auf neue Wege machen, neue Strukturen auch lernen. Und es wird immer diese Personen geben in unserer Gesellschaft, die gewisse Schritte schneller vollziehen, andere, die sie langsamer vollziehen. Wir sprechen über ganz unterschiedliche Ängste, Existenzängste auch, mit denen wir konfrontiert werden und wo es sehr viel Wohlwollen, Vertrauen und Zuversicht in uns gegenseitig braucht, damit eben hier auch neue Strukturen zunehmend wachsen können.
Okay, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Das zweite wäre einmal die Literatur, die Sie uns empfehlen würden, wenn wir uns in dem Bereich weiterbilden wollen. Aber noch eine ganz konkrete Sache, wie wichtig ist dann die Landfrage? Also für mich ist es hier in dieser Gesellschaft, in der ich lebe, ist es jetzt gerade so, dass uns die Allmendeflächen nun weggenommen werden durch die Privatisierung und die Allmende aus meiner Perspektive die Grundlage war für den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft, für den Nährstoffhaushalt im eigenen Garten und für eine gesunde Ernährung mit eigenen Produkten. Also weil die Allmende halt nur dann vernünftig funktioniert, wenn man auf allen Ebenen miteinander kommuniziert und das abspricht und sich organisiert und auch die Nährstoffe durch die Kuh nach Hause gebracht werden und man dann die Milch hat und seine Sahne und seinen Schwein versorgen kann und so weiter. Also wie wichtig ist es konkret für die neuen Gesellschaften, die neuen Clans, die sich gerne aufmachen würden, diese Landfrage zu klären, vielleicht auf einer politischen Ebene, weil wir ja nun Großgrundbesitzer haben. Also wenn wir jetzt schauen, die reichsten Menschen dieser Welt sichern sich plötzlich riesige Ackerflächen. Wissen die etwas, was wir nicht wissen? Und wie wichtig ist diese Landfrage für unsere neue Gesellschaft, die matriarchal organisiert sein soll?
Also die Landfrage ist natürlich eine ganz zentrale Frage und gerade mit Blick auf diese Privatisierungen, die ja wirklich sämtliche Bereiche durchdringen, sehen wir eigentlich, dass Privatisierung letztendlich eine Methode der Patriarchalisierung auch ist. Privatisierung schafft wieder Spaltung, schafft Trennung, enteignet Menschen Und da ist es natürlich ganz wichtig, da Formen zu finden, das auch zu stoppen. Und da geht es natürlich darum, dass eine gewisse Gemeinschaft sich vor Ort schon gebildet hat, die eben hier diese Momente der Landnahme, der Privatisierung auch aufhalten können, lokal vor Ort. Wo es sicherlich auch hilfreich sein kann, sich Inspiration von anderen Initiativen auch zu holen und versuchen, hier eben im Sinne der Allmende, also einfach mal Grund und Boden zu schaffen, der wirklich dieser Gesellschaft, dieser Gemeinschaft, dieser Gruppe an Menschen, die eine andere Art des Lebens für sich entwickeln möchten, finden möchten, dass das überhaupt auch möglich gemacht wird. Also das sehe ich schon als ein sehr zentrales Element. Und ich hoffe auch, dass Sie jetzt auch ganz konkret da Möglichkeiten finden, diese Privatisierung zu stoppen, der Einhalt zu gebieten. Und auf jeden Fall.
Ja, ich verzweifle natürlich ab und zu an der, ja, an den jungen Menschen, die ja, in sich in ihren Abhängigkeiten befinden, von denen sie glauben, dass sie da nicht loskommen würden. Also deswegen war auch ja meine Frage, inwieweit müssen wir doch Pioniere sein und den Mut haben, uns loszureißen von alten, verkrusteten Strukturen und dann den Mut zu haben, als, ja, als Bauern, als Hirten, als ja, soziale Wesen den Garten zu bewirtschaften. Was, wenn man diese Waldgärten wieder aufbauen will, gerade im Permakulturbereich, dann sind das erstmal 5 Jahre Knochenarbeit, wo wir pflanzen müssen, wo wir ja auch teilweise umgraben müssen, Bodenarbeiten machen müssen, weil halt diese Landschaften wirklich stark traumatisiert sind, die uns noch zur Verfügung stehen, diese Landschaften. Und ja, das heißt, diese Allmende-Diskussion ist jetzt nicht die Diskussion der Commons, wie sie vom World Economic Forum losgestoßen wird, sondern eher, dass wir uns auf Quellen beziehen wie die Zapatista-Bewegung oder gibt es Quellen, Sie hatten vorhin eine Literatur oder eine Dame genannt, die über die indo-europäischen Invasionswellen gesprochen hat. Können Sie uns weitere Literatur nennen oder Fortbildungsmöglichkeiten oder wo wir uns bilden können, um da uns zu vertiefen in dem Bereich und sicherer zu werden, um dann vielleicht doch Pioniere zu werden oder weitere Schritte in unserem eigenen Leben zu gehen und die Abhängigkeiten sozusagen zu beenden?
Natürlich sehr gerne. Also da gibt es jetzt einiges, je nachdem auch für wofür Sie sich nochmal ganz speziell auch interessieren. Zuvor hatte ich die Forschungen von Maria Gimbutas genannt, die sicherlich sehr ja, sehr viel, also sehr, sehr interessant sind für all jene, die sich mit europäischer Frühgeschichte beschäftigen möchten. Ansonsten möchte ich natürlich auf die Forschungsarbeiten von Frau Dr. Heidegöttner Abendroth verweisen, die ja die moderne Matriarchatsforschung wesentlich mitbegründet hat. Es gibt auch für einen Überblick zu wissenschaftlicher Literatur der Matriarchatsforschung gibt es die von der Oxford Bibliography, diese Matriarchal Studies Liste. Also das ist eine Liste verschiedener Literatur, die man einsehen kann. Ansonsten würde ich auch verweisen auf das Matri-Archiv. Das Matri-Archiv ist mit Sitz in St. Gallen, ist eine Bibliothek, die sammelt sämtliche Schriften, Dokumente, Literatur, die es zu matriarchalen Gesellschaften gibt, zu den verschiedensten Forschungszweigen im Zusammenhang mit der modernen Matriarchatsforschung. Und ich würde in diesem Zusammenhang auch das Matri-Forum nennen wollen. Das Matri-Forum ist ein Forum, eine Plattform, die habe Die habe ich gemeinsam mit drei weiteren Studienkolleginnen gegründet, also Frau Anna Pixner, Frau Simone Blaser, Frau Martina Engel-Fürstberg und ich haben diese Plattform gegründet, die sich eben das Ziel gesetzt hat, das Wissen über matriarchale Gesellschaften zu verbreiten. Wir organisieren in regelmäßigen Abständen Tagungen und Kongresse, wo eben Menschen, die sich dafür interessieren, miteinander in Kontakt kommen können. Wir sind dabei, auch eine eigene Seite aufzubauen, wo man sich einen guten Überblick auch schaffen kann über die verschiedensten Personen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, neue im Sinne des matriarchalen Verständnisses, Gesellschaftsformen des Zusammenlebens auch zu schaffen. Und also ich hatte ja Frau Dr. Heidegöttner Abendroth schon verwiesen. Sie hat ja auch die Internationale Akademie Hagia gegründet, wo ja auch in regelmäßigen Abständen immer wieder Ausbildungen angeboten werden. Also da finden sich schon einige Dinge mittlerweile. Es ist wirklich vieles in Bewegung, viele, die sich auf den Weg machen und dieses Netz auch stärken und bereichern.
Okay. Klasse, also viele Anknüpfungspunkte, wo man sich mit Gleichgesinnten abstimmen kann und wo man Anregungen finden kann und genau. Den Mut dann gemeinsam voranzuschreiten. Ja, klasse. Ja. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch mit Ihnen. Und es war sehr informativ. Und Sie, vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch. Es war für mich auch eine Freude, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Danke.
Okay. Auf Wiederhören. Klasse.
Yeah.